Travel Kompass. Immer wissen, wo es lang geht.
Servus und moin zu einer neuen Folge Immokompass, deinem Podcast rund um das Thema Immobilien. Ich bin Frido und mit dabei ist wie immer der liebe Torben.
Moin moin.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es um das Thema, ja, ich sag mal Bausubstanz so ein bisschen gehen. Also Bestandsimmobilie, Neubau oder Denkmal, was ist so grundsätzlich der Unterschied? Was sind so vielleicht die Vor- und Nachteile auch? Wir hatten ja schon in der vorherigen Folge erzählt, dass wir uns ein Neubauprojekt in der Nähe von Bad Tölz angeschaut haben. Und ja, ich würde mal so ein bisschen der Reihe nach durchgehen. Erstmal, was sind denn so eigentlich die Unterschiede? Was meinen wir mit Bestandsimmobilie? Was meinen wir mit Neubau? Und vor allem, wo ist denn die Differenzierung eigentlich zwischen Bestandsimmobilie und Denkmal am Ende des Tages? Tom, willst du einfach mal starten?
Grundsätzlich Bestand ist ja in der Regel, wie es der Name schon sagt, einfach etwas, was schon steht, was vielleicht in den letzten 50, 60, 80 Jahren, whatever, gebaut wurde, in der Zwischenzeit saniert, renoviert wurde und was quasi...
Zumindest im besten Fall
entstanden gehalten wurde. Zumindest im besten Fall, genau. Falls dem nicht so ist, sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man sich eine Bestandsimmobilie kauft. Aber es ist halt quasi etwas, was sofort verfügbar ist, dadurch, dass sie halt schon gebaut ist und steht. Man kann direkt investieren, man kann direkt Mieteinnahmen erzielen gegenüber einem Neubau, um da mal einen direkten Vergleich zu ziehen. Kann es natürlich sein, wie es auch in den letzten Jahren aufgetreten ist, dass man sich eine Eigentumswohnung kauft, die quasi genehmigt wurde, wo der Baubeginn stattgefunden hat, wo es sich aber einfach aufgrund von externen Faktoren in die Länge zieht, teurer wird, weil Rohstoffpreise steigen, die anders kalkuliert waren und wo man dann einfach nochmal so ein gewisses Risiko hat, was sich am Ende des Tages natürlich aber auch lohnen kann, weil Neubau ist natürlich so, in der Regel sagt man, da hat man die nächsten 20, 25 Jahre Ruhe, weil man ja erstmal normalerweise auf dem aktuellen Stand der Dinge baut und daher einfach so ein bisschen, ich kenne tatsächlich einige Leute, die sagen, wenn dann lieber Neubau, dann habe ich erstmal Ruhe und das vielleicht einmal so als ein Unterschied, als Einstieg in diese ganze Thematik. Ich glaube, Denkmal ist einfach, jetzt wenn ich da so drüber nachdenke, einfach ein sehr, sehr alter Bestand, der schon sehr lange besteht und aufgrund von irgendwelchen Besonderheiten einfach als Denkmal bezeichnet wurde. Und was ich nur weiß, ist, dass beim Denkmal sehr, sehr viele Auflagen mit einhergehen. Man darf nicht mal ebenso irgendwo einen Nagel in eine Wand kloppen, ganz einfach gesagt, oder irgendwo was an der Außenfassade auch gerade ändern oder am denkmalgeschützten Gerüst. Das schränkt natürlich den Handlungsspielraum und ja, die Art und Weise, wie man es individualisieren oder modernisieren möchte und kann, im Wesentlichen ein.
Ich dachte, da kommt noch was. Sorry.
Das war so ein unausgesprochener Punkt.
Deswegen. Dazu ergänzen nochmal. Also ich sag mal, meistens so umgangssprachlich werden Denkmalobjekte auch häufig oder solche Objekte, die vor 1925 als Denkmalobjekte bezeichnet. Das stimmt zwar nicht ganz, das sind eigentlich dann eher, sag mal, Altbauten. Das ist wichtig für die Abschreibung, also die sogenannte AFA-Abschreibung für Abnutzung, weil die Objekte darf man mit 2,5% abschreiben, ganz vereinfacht gesagt, und andere Bestandsobjekte in der Regel mit 2%. Genau. Ansonsten, Denkmalimmobilien an sich sind, wie du schon gesagt hast, eigentlich Objekte, die unter Denkmalschutz stehen und meistens, sage ich mal, zumindest wenn man über Bauträger solche Projekte bekommt oder kauft, sind das Ruinen, sage ich jetzt mal, die komplett kernsaniert werden, was halt steuerliche Vorteile einfach hat. Ja, man kann dann den Anteil der Kernsanierung sehr, sehr hoch abschreiben, hat also jemand, der ein hohes zu versteuerndes Einkommen hat, kann das dadurch zumindest für einige Jahre stark reduzieren. Deswegen sind auch Denkmalobjekte, gerade solche mit Kernsanierung, die anstehen, sehr beliebt. Wenn man entsprechendes Einkommen hat. Das gab es zwar mal, also ich sage mal, es gibt auch einige Banken, die sind da ein bisschen gebrandmarkt, weil es einfach da in den 90ern vor allem in Ostdeutschland einige Projekte gab, die in die Hose gegangen sind. Ja, also da, nach der Wende, sage ich jetzt mal, das sind, ich habe es nicht miterlebt, ich kenne aber die Geschichten dazu und habe auch schon in einigen Podcast-Folgen da Interviews gehört von Maklern aus der Zeit damals und auch Immobilienvermittlern aus der Zeit. Da waren halt alle so, oder ging man dann einfach davon aus, ja, der Osten wird auf jeden Fall belebt, sehr, sehr stark, auch sehr, sehr schnell. Da werden die Mieten unglaublich rasant steigen. Da wurden sehr, sehr hohe Preise aufgerufen für Denkmalobjekte, die dann kernsaniert wurden und standen dann teilweise am Ende. Ja, das ging ein bisschen in die Hose. Deswegen gibt es da immer noch den ein oder anderen auch alteingesessenen Banker oder auch Vorstand, der sich grundsätzlich dagegen entscheidet oder immer noch dagegen sträubt, sowas zu finanzieren, ist aber weniger geworden. Aber zurück zum Thema, was ist eigentlich der große Vorteil bei Denkmalimmobilien? Wie gesagt, die hohen steuerlichen Aspekte, die positiv sich auswirken können auf das zu versteuernde Einkommen. Aber auf der anderen Seite hat man genau das, was du schon gesagt hast, gerade bei Denkmalimmobilien oder alten Projekten mit Kernsanierung, du weißt nie, ob die Kostenkalkulation, die anfangs gemacht wurde, wirklich aufgeht. Weil wenn das noch nicht komplett entkernt wurde, zu dem Zeitpunkt, wo die Kostenaufstellung passiert, können immer noch Überraschungen kommen. Es können gegebenenfalls Auflagen, die man ja bei einem Denkmalobjekt hat, was die Fassade
so betrifft, teilweise ja sehr streng auch sein können.
Ist sehr streng, ja. Dass die vielleicht in der Umsetzung teurer werden als gedacht. Ja,
oder man findet nochmal irgendwie einen Schadstoff irgendwo beim Kernsanieren, den man auch noch kostspielig entsorgen muss.
Ja, deswegen sage ich ja auch, das ist wie immer, man hat hier sehr hohe Chancen sozusagen. Ja, man hat am Ende auch, wenn alles dann durch ist, in der Regel ein Neubau, aber mit
Altbauscham,
richtig, richtig. Und das ist ja auch sehr schön. Also man hat sehr viele Chancen, aber auch gewisse Risiken, gerade bis zur Fertigstellung, die man einfach beachten muss. Ja, und
also wenn ich an Denkmal denke, dann denke ich auch an die Zeit, als hier in Lüneburg gewohnt und gelebt habe. Auch eine wunderschöne Altstadt mit sehr alten Bauten, die sehr viel unter Denkmalschutz stehen. Und du hast halt auch so für Individualisten, du hast halt auch so teilweise einfach, wenn man Altbau mag, auch eine etwas einzigartigere Optik, alleine schon von außen und auch von innen, wie es gebaut wurde damals, ne? So würde man ja jetzt heute nicht mehr bauen, aber es hat schon einen gewissen Charme und ist vielleicht auch so für denjenigen, für den das Ganze so ein bisschen ein Hingucker auch sein soll, auch ein spannendes Projekt.
Ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt nochmal dann abgrenzend dazu würde ich sagen, Thema Bestandsimmobilien, genau, ist also meistens sind das dann Objekte, zumindest bei uns, die so in den 60ern bis 90ern gebaut wurden. Theoretisch auch ein Projekt, was schon vor 3 Jahren gebaut wurde, fertiggestellt wurde und jetzt man quasi nicht Erstbesitzer mit Erstbezug wird, sondern Zweiter. Das ist dann eigentlich auch schon mehr oder weniger Bestandsobjekt eigentlich, von dem man spricht. Vorteile hast du ja schon soweit genannt. Es steht da, man kann direkt loslegen, man kann sich die Substanz anschauen und überlegen, was da in den nächsten Jahren auf einen zukommt. Das ist ja auch das, was wir in einer der letzten Folgen erwähnt haben, was bei uns immer im Backoffice gemacht wird.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich dieses, es ist so ein bisschen, du gehst shoppen, ne, gehst aber in die Stadt, gehst shoppen und hast direkt mit nach Hause nehmen und sofort hast du was davon, ne, das hast du halt bei einem Neubau nicht und bei einer Denkmalimmobilie, die kernsaniert wird, das ist dann eher so, ich bestelle bei Temu und muss 3 Monate warten. Ja. Oder sogar eigentlich sogar noch länger, in der Regel. Das heißt, du hast nach hinten raus halt dann den Benefit mehr. Genau. Aber Bestandsimmobilien haben halt auch auf der anderen Seite das Thema Instandhaltung. Du musst halt, das muss richtig kalkuliert sein, richtig berücksichtigt werden. Du musst immer schauen, musst gegebenenfalls auch mehr prüfen im Vorhinein.
Zum Beispiel Sanierungsstau, ne? Ob da jetzt ein Sanierungsstau vorliegt, so dass man das im Vorfeld prüft.
Also wenn du jetzt nicht gerade von einem Bauträger kaufst, der quasi dann zum ersten Mal geteilt hat, sondern es schon immer eine Wohneigentümergemeinschaft gab mit vielen Eigentümern, die letzten Protokolle der Versammlungen durchlesen, um zu schauen, was da so war oder noch ansteht, richtig. Und du musst halt gegebenenfalls auch einfach den Mieter, der schon drin ist, so übernehmen. Ja, also das heißt jetzt nichts Schlimmes. Ich sage immer noch, auch aus eigener Erfahrung, 98% der Mieter, alles entspannt, da passiert nichts. Die wollen einfach nur in Ruhe, dass du sie in Ruhe lässt, dann lassen sie dich in Ruhe. Ja. Na, so ungefähr. Aber Mietverträge, das ist ja dann vielleicht eher das Thema, wenn da jemand wohnt, bei dem halt der Voreigentümer seit 20 Jahren die Miete nicht erhöht hat, angepasst, sagen wir es mal so, an ein gerechtfertigtes Niveau, dann ja, das ist dann vielleicht so das Thema.
Kann man, genau. Ist aber auch alles eine Sache der Perspektive, ne? Wenn man die Zahlen, Daten, Fakten hat und dann feststellt, da wird die letzten 20 Jahre nicht erhöht, dann kann man sich natürlich entweder darüber ärgern und sagen, lohnt sich nicht, oder aber man sagt, naja gut, ich habe jetzt auf jeden Fall die nächsten Jahre Potenzial in einem humanen Rahmen, der ja gesetzlich vorgegeben ist, die Miete zu entwickeln und kann das für sich ja auch kalkulieren, ne? Auf die Rentabilität in den nächsten Jahren. Das heißt, es bietet ja auch Chancen.
Definitiv. Definitiv. Ja, genau. Man kommt halt schneller einfach zum Zug, vielleicht auch das Konzept, das man hat, mit dem Objekt umzusetzen.
Ja, im Vergleich, weil es wird ja als nächstes folglich kommen, Neubau. Energiekosten sind unter Umständen höher, weil man einfach noch eine geringere Energieeffizienzklasse vielleicht hat. Auch da vielleicht in der Zukunft Anpassungen vornehmen darf. Das ist auch nicht zu berücksichtigen. Beim Neubau hast du eigentlich meist so dieses, ich mache es jetzt, wie es gerade vorgegeben ist, oder versuche es bestmöglich zu machen. Zum einen, weil es gefördert wird, zum anderen, weil es auch einfach nachhaltig ist. So, das ist noch ein Thema bei Bestand, wo man darauf achten kann.
Da kommt ein ganz guter Punkt. Ja. Sorry, wenn ich da so reingrätsche, aber guter Punkt ist das tatsächlich insofern. Das merke ich momentan halt wieder auf der Baufinanzierungsseite immer wieder. Es sind sehr, sehr viele Immobilien momentan auf dem Markt, die verkauft werden, wo die Energieeffizienzklasse halt eher im Bereich G oder H und H, es gibt ja nichts Schlechteres als H, aber quasi theoretisch könnte man da noch ein bisschen weiter im Alphabet gehen, einfach klassifiziert sind. Und da ist einfach der Punkt, also ich sage, da hat man vielleicht dann bei Bestandsimmobilien gerade mit einer schlechten Energieeffizienzklasse eher Verhandlungsmöglichkeiten. Das muss man dann einfach sagen. Dann denkt man, Immobilie, die kernsaniert wird von einem Bauträger, da sind die Sanierungskosten halt einfach gesetzt. Neubau, das sind die Kosten gesetzt. Das kostet der Neubau, das kostet fertig aus. Da kannst du nicht groß feilschen.
Ja.
Das kostet der Bau, das kosten die Handwerker, das Material, das sind die Angebote. So ist das kalkuliert mit einer gewissen Marge, ein bisschen Puffer. Wenn da der Preis gesenkt werden sollte, dann liegt es entweder, oder dann ist es entweder, weil der Bauträger quasi von seiner Marge ein bisschen runtergeht oder weil er den Puffer reduziert. Und beides ist jetzt nicht unbedingt das, was häufig passiert, sage ich jetzt mal. Von daher, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber
damit einhergehend quasi dann auch, ne, ein günstigerer Kaufpreis pro Quadratmeter oftmals ist halt die Folge dessen. Genau.
Genau. Aber gut, Neubau. Vorteile, was siehst du also als größten Vorteil bei einem Neubau?
Auf jeden Fall hast du, wenn du einen vernünftigen Neubau machst, die Vorteile, Förderung dafür zu bekommen. Oder aber zumindest auch steuerliche Abschreibung.
Genau, das würde ich vor allem sagen, steuerlich. Also Förderung, was meinst du mit Förderung? Welche Förderung?
Wenn ich jetzt daran denke, was wir in einer der letzten Folgen hatten, als wir beim Standorttag waren, wo einfach eine KfW-Förderung abgerufen werden konnte in Form eines Darlehens. So, da hat man ja natürlich auch nochmal Bezuschussungen, was das Ganze dann, ne, wahrscheinlich eher, wenn man selber neu baut, als wenn man jetzt einen Neubau kauft vielleicht. Da bist du ein bisschen bewandter in der Thematik. Aber auf jeden Fall die steuerlichen Abschreibungen des Neubaus,
Ja, also es ist so, genau, wichtiger Punkt ist an der Stelle, Neubauten müssen entweder immer in der Regel KfW 55 oder KfW 40 Standard entsprechen. Und es gibt Bauträger, die sagen halt, KfW 40 oder noch besser, lohnt sich eigentlich nicht, weil die Baukosten die Förderung wieder auffressen. Manche schaffen es trotzdem recht günstig, auf KfW 40 zu kommen. Das kommt aber ein bisschen drauf an, einfach wie der Bauträger kalkuliert und so weiter und so fort. Aber ja, das Wichtigste beim Neubau sehe ich auch tatsächlich so, du hast die höheren Abschreibungen und du hast, also im Optimalfall, so sollte es sein, die nächsten 20, 25 Jahre deine Ruhe. Du hast einfach deine Ruhe. Du kannst von Tag 1, das sollte auch passieren, Rücklagen aufbauen für dann in 20, 25 Jahren, weil irgendwann muss halt auch mal was gemacht werden, irgendwas Größeres. Na klar, in 20, 25 Jahren wird auch mal bestimmt irgendwo eine Glühbirne ausgetauscht, sag ich jetzt mal. Ja, oder das Geländer neu gestrichen. Aber
du brauchst grundsätzlich weniger laufende Instandhaltungsrücklagen als beim Bestand. Das, also von der Empfehlung her.
Genau. Je nachdem, wie das so bisher der Bestand geführt wurde, ja.
Ja, und man hat natürlich ne, modernste Bauweise, Technik, ne, wenn man darauf abfährt, wenn einem das wichtig ist. Eben schon angesprochen, ne, eine aktuelle Energieeffizienzklasse, eine gute. Man hat unter Umständen Smart Home Technologie verbaut, was man jetzt vielleicht im Bestand nicht so hat. Je nachdem.
Tatsächlich, aber habe ich jetzt nämlich, bei zwei Projekten, die wir auch haben, auch gesehen und auch schon bei anderen, dass es so ein bisschen dass das im, vor allem im Heizungssystem viele nachrüsten. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, worauf achtet denn ein Mieter? Ein Mieter achtet nicht darauf, was er Kaltmiete zahlt, sondern als Mieter achtest du darauf, was du an Gesamtmiete zahlst. Was habe ich im Monat für Ausgaben, oder?
Ja.
Und ich sag mal, wenn du geringe Nebenkosten hast pro Monat, geringere, sinkende, dann kannst du gegebenenfalls auch, also wird vielleicht der ein oder andere auch einen Schnaps mehr Kaltmiete zahlen, ja. Also ich sag mal, lieber habe ich ein Objekt natürlich mit 1000 Euro Gesamtmiete, dann kann es entweder sein, du hast 600 Euro Kaltmiete, 400 Euro Nebenkosten, oder du hast 800 Euro Kaltmiete und 200 Euro Nebenkosten. Ja, dann, also für mich als Eigentümer, Vermieter ist natürlich schöner 800 zu 200, ja.
Ja.
Und zumindest für mich als Mieter war das vom Gefühl her schon auch so, aber am Ende des Tages hat mich natürlich die Gesamtmiete interessiert. Ja,
ja, definitiv. Was noch zu beachten ist, neben den Sachen, die wir schon im Laufe der Folge genannt haben, oder was sich daraus ja auch ableiten lässt, ne? Man hat weniger Verhandlungsspielraum als jetzt beim Bestand, wo noch Sanierungsstau eventuell vorherrscht. Man hat einen höheren Preis pro Quadratmeter bei Neubau tendenziell. Was für mich aber noch ein interessanter Punkt ist, wenn du ein Neubaugebiet, sage ich mal, auf der grünen Wiese eröffnest, dass dort dann oftmals noch, ich sag mal, die Nachbarschaft oder aber auch die Infrastruktur wachsen muss. Also dass man da einfach so, wenn man da hinfährt, man sieht jetzt eine grüne Wiese und man kann es sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie soll das hier alles sein? Es ist alles projektiert und man weiß, ne, wo soll was am Ende entstehen, und wenn es dann endlich mal fertig ist, dann ist es auch cool und lebenswert. Aber habe ich auch schon mitbekommen, vielleicht jetzt nicht so in größeren Regionen, vielleicht eher dörflich, aber dass du dann halt wirklich durch Bauverzögerungen, nicht nur am Haus, sondern auch an der Infrastruktur drumherum, einfach vielleicht auch erstmal unerwartete Herausforderungen hast, was vielleicht auch die Vermietbarkeit angehen kann in der Region. Das ist dann vielleicht nicht, es ist eine extrem hohe Nachfrage. Ich glaube, viele würden die Pille schlucken, aber das ist dann halt auch für die Mieter blöd sein kann, wenn dann sich das Einkaufszentrum direkt um die Ecke, die Kita, die Straße oder sonst irgendwas noch ein paar Jahre länger zieht, dass das dann schon auch für oder zu Unmut führen kann.
Ja, also Gardo hat es gesagt, das mit der grünen Wiese, das ist tatsächlich gewissermaßen bei Kernsanierungsobjekten auch ähnlich, aber bei Denkmal sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, dass man sehr, sehr, sehr genau den Bauträger dann unter die Lupe nimmt. Und auch immer hinterfragt, okay, wie ist das Ganze jetzt denn finanziell hier geplant? Gibt es hier zum größten Teil ist der Bauträger auch größtenteils durch eine Bank finanziert? Wann gibt die Bank die Gelder frei? Müssen wir hier, wann ist Baubeginn? Ist Baubeginn fix, egal wie viele Einheiten verkauft wurden? Oder ist Baubeginn erst, wenn 40-50% abverkauft wurden? Und dann hast du halt immer das Thema, je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, kann es sein, dass du jetzt hier Early Adopter bist, gehst zum Notar, kaufst, und ja, hast mir das alles so schön kalkuliert, in anderthalb Jahren ist Fertigstellung, mit der Bank das so geplant, mit der bereitstellungszinsfreien Zeit, hast deine Renditekalkulation aufgemacht, hast vielleicht noch ein, zwei Monate Puffer von mir aus eingebaut, und dann ist der Baubeginn doch erst ein Dreivierteljahr später als gedacht. Und das finde ich, das haben wir auch bei dem Standorttag, war das ja auch eine kritische Frage, wann ist denn Baubeginn? Dann haben die gesagt, ja, September, okay, und was könnte da dazwischen kommen? Also kann es sein, dass wenn jetzt hier gar keine Immobilie verkauft wird, keine Einheit vermittelt wird von uns oder so, wird dann trotzdem gebaut und dann hieß es, ja, dann bauen wir es sozusagen für den eigenen Bestand. So meine ich, war dann die Aussage. Auf jeden Fall wird es trotzdem gebaut und das ist sehr wichtig. Das war bisher bei allen Neubauträgern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, so, dass die einfach angefangen haben zu bauen, unabhängig davon, wie viele Einheiten sie schon vermittelt verkauft hatten. Einfach weil sie
muss
gesagt
man halt
haben,
vorher wissen,
sie glauben.
Ne?
Ja genau, das ist wichtig. Das müssen wir wissen, ja.
Ja. Nicht nur wir, auch wenn es jetzt darum geht, einzeln einfach eine Neubauwohnung zu kaufen, dass man sich über diese Punkte, die du gerade genannt hast, im Vorfeld im Klaren ist und dass man danach fragt und dass man sich das schriftlich geben lässt. Weil ansonsten wird es nachher daraus teuer.
Sonst hat man einen Anteil an einer grünen Wiese gekauft, der für immer eine grüne Wiese bleibt.
Das stimmt.
So ungefähr. Ja, und auch so ein Thema, Baugenehmigungen sollten auch vorliegen und so weiter und so fort. Ja. Das muss man auch klar sagen, denn das hatte ich, hat mir meine Bankerin von einem Projekt in München erzählt. Da hat ein renommierter Bauträger ein großes Mehrfamilienhaus gebaut. Das hat einfach angefangen zu bauen und diverse Banken, unter anderem diese Bank und auch noch größere Bankhäuser, sag ich mal, in Deutschland haben das finanziert. Und dann war es ja so fast fertiggestellt und dann kam auf einmal, ja, die Baugenehmigung wird gar nicht so erteilt, wie das jetzt hier gebaut wurde. Und dann hatten die Banken ein Riesenproblem. Die Bankerin hat mir da wirklich, die saß da und gesagt, Herr Gübster, wir sind hier seit 8 Monaten inzwischen, selbst als Banken, die einzelnen Personen finanziert haben, untereinander im Austausch und finden keine Lösung, was wir jetzt hier machen, weil es gibt ja keine Baugenehmigung. Die wird auch so nicht erteilt, wie es jetzt schon gebaut wurde.
Ja.
Eine Rückabwicklung ist auch nicht möglich, weil, naja, hier wurden schon am Ende Löhne mit denen gezahlt, am Ende des Tages nur bei Handwerker, Materialien bezahlt wurden und so weiter. Das ist ja dann schon das Geld, kriegst du ja, wie will man das auch zurückfordern? Das ist ein Riesenthema. Ja, also von daher, wichtiger Punkt beim Neubau, den wir aber immer mit unseren kritischen Fragen klären bei unseren Projekten. Wie sieht das ja aus mit der Liquidität und so weiter und so fort? Wann ist Baubeginn, woran wird das geknüpft?
Ja. Zwei Sachen fallen mir noch ein zum Thema Neubau. Zum einen habe ich es einmal miterlebt, dass so eine Abnahme recht stressig sein kann und vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen überfordernd, weil ne, die eine Seite sagt, ja, nee, das ist nicht so wild, man ist sich aber nicht sicher, ist dem wirklich so, dem gegenüber steht, um dann nochmal was Positives zu nehmen, dass du ja auch die 5 Jahre Gewährleistung nach BGB auf Baumängel hast seitens des Bauunternehmens oder des Bauträgers. Ne? Also das ist ja dann auch noch ein wichtiger Punkt, dahingehend zu ergänzen, wenn man da mal irgendwie jetzt was Größeres an Mängeln feststellen sollte, dass man da einfach die Sicherheit hat, dass da eine Regelung vorherrscht.
Richtig. Und auch noch ein kurzer Punkt, der mir dazu einfällt. In der Regel sind Neubauten oder auch Kernsanierungen mit einem Zahlungsplan nach der Makler-Bauträger-Verordnung versehen. Das steht dann auch im Kaufvertrag in der Regel so drin. Gerade bei dem Neubau, dann heißt es, ja, wenn die Erdbauarbeiten erfolgt sind, dann sind, weil das in der Regel 7 Teilschritte sind, dann ist der erste Teil fällig mit 30%. Dann kommt der nächste Teil mit einem gewissen Prozentsatz, dann kommt mal ein größerer und mal ein kleinerer, dass man insgesamt irgendwann auf den 100% ist. Aber ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, die ersten 30%, wenn die fällig sind, dann werden davon in der Regel nur 25% wirklich fällig, weil man als Eigentümer, als Zukünftiger 5% behalten darf als Sicherstellung. Falls es am Ende irgendwelche Mängel gibt, man nicht übernehmen will, wie auch immer, kann man das quasi zurückhalten, bis man wirklich bei der Übergabe sagt, passt alles. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und finde ich auch gut, dass das so gelöst ist. Das gibt's entweder, wie gesagt, man zahlt wirklich nur, die Rechnung wird auf 30% ausgestellt, dann steht aber drunter, davon sind nur 25% zu bezahlen und man hält Zeit zurück. Oder es gibt auch manchmal dann Bürgschaften, die dafür gestellt werden von irgendwelchen Versicherungen oder Banken. Das heißt, man zahlt es quasi ab. Aber irgendwer anders steht für den Bauträger gerade, dass das im Zweifelsfall halt zurückgehalten wird sozusagen.
Mhm.
Genau. Und dann wird nach Bauabschnitten bezahlt. Das ist, ja, das heißt, man zahlt halt in der Regel beim Neubau und bei einer Kernsanierung nicht alles auf einmal. Gut.
Gut.
Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Nö. Habe ich nicht.
Dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir möchten an der Stelle nochmal kurz ein bisschen Werbung machen. Natürlich wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns ja, bei Instagram folgt, uns Nachrichten schreibt, Themenwünsche äußert und hier und da ein Like da lasst und auch eine Bewertung für unseren Podcast. Aber am 8. Juli 2025, falls du die Folge im Jahre 2095 anhörst, findet unser nächstes Webinar statt um 19 Uhr. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf unserer Website und bei Instagram. Worum geht's in dem Webinar? Möchtest du da kurz mal ein, zwei Sätze zu sagen, Torben? Schon mal vorab die Anmerkung, es wird kein Coaching verkauft. Wir machen ja keine, wie du deine erste Million in 3 Wochen zusammen hast. Kurse.
Genau, wir haben es ja in der vorherigen Folge mal so ein bisschen kritisiert, dass das hier und da der Fall ist. Wir wollen es natürlich nicht nur kritisieren, sondern auch besser machen. Das heißt, es gibt keine exklusive Gruppe oder sonstiges. Wir wollen einfach nur die Basics für den Schritt zur ersten Immobilie mit euch anhand einer
kleine Geschichte, würde ich fast sagen,
geschichtlich veranschaulichten Reise vorstellen, sodass ihr da einfach ein bisschen besseren Einblick bekommt, warum das Thema Immobilien wichtig ist, warum es vielleicht nicht die einzige, aber dennoch eine sehr wichtige Lösung für die Thematik ist. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das Format sehr gut ankommt. Es ist ein bisschen anders, als man es kennt. Das ist ja aber auch was Schönes. Und auf jeden Fall geht ihr danach mit einer Menge mehr Wissen raus. Und wie auch hier in den Podcast-Folgen gilt es auch fürs Webinar. Für individuelle Fragen stehen wir danach gerne zur Verfügung. Und schaut gerne rein. Wie gesagt, Frido hat es schon erwähnt. Der Link ist in den Shownotes. Meldet euch an. Es ist kostenlos. Aber sicher nicht umsonst. Und
und es kostet nämlich, ich sag mal, 1,5 bis 2 Stunden deiner Zeit.
Richtig, genau. Das Wertvollste, was wir haben, ne? Ja. Aber bevor ich jetzt hier noch zu viel drumherum schwafle, cool, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns hoffentlich beim Webinar. Danke dir, Frido, und allen anderen wünsche ich noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.
Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.